Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. Heute stellen wir Ihnen zwei KMA-Absolventinnen und ihre Arbeit vor. Maria Scholl ist seit diesem Herbst die neue Chefredakteurin der Austria Presseagentur, kurz APA. Die 38-jährige Wienerin, die im Ressort Kultur und Wissenschaft ihre Wurzeln hat, erzählt davon, wie sich die APA von einer Textagentur immer stärker zu einer multimedialen Agentur wandelt. Wichtige Taktgeber sind Echtzeitberichterstattung und künstliche Intelligenz. Katharina Reigersberg ist Redakteurin beim Landesstudio Wien und weiß, was gute TV-Porträts ausmachen. Im KMA-Workshop Inklusive Perspektive geht es darum, mehr Menschen mit Behinderung als Experten und Expertinnen vor den Bildschirm zu holen.
Ich rede immer von einer Dreiecksbeziehung. Es gibt den Journalisten, es gibt den, der interviewt wird, und es gibt den ganz großen Punkt des Publikums, und ans Publikum richtet sich die Botschaft.
Im Seminar in der Wiener Innenstadt geht es an diesem Samstagvormittag im November darum, wie sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am besten vor der Kamera präsentieren. Menschen mit und ohne Behinderung rät Reigersberg, die seit 2002 beim ORF tätig ist, möglichst authentisch zu bleiben und aus dem Leben zu berichten.
Genau, das, was er erzählt, muss er das Erleben der Zuschauerinnen und Zuschauer anknüpfen, muss sie zum Nachdenken bringen, muss vielleicht zum Lachen, zum Weinen, zum Schmunzeln bringen. Es muss etwas auslösen, weil wir gerade in der jetzigen Zeit von so unglaublich vielen Informationen überflutet werden, dass einfach nur Emotionales hängen bleibt. Ja? Und da würde ich mir wirklich, also da ist natürlich am wichtigsten, wenn man Beispiele gibt.
Im Hintergrund hören Sie immer wieder Kinderstimmen. Das hat damit zu tun, dass Katharina Reigersberg eine Multitaskerin ist. Weil ihre Babysitterin ausgefallen ist, hat sie ihre 5-jährige Tochter und ihren 10 Monate alten Sohn am Vormittag als Verstärkung beim Medientraining dabei. Wichtig ist es, der Redakteurin und Regisseurin zu vermitteln, dass jeder und jede das Anrecht auf ein Vorgespräch hat. Teilnehmer Daniel Miskulnik, der blind ist und eine Höreinschränkung hat, ist Experte für barrierefreies Webdesign. Der Kärntner weiß, welche Punkte er vorab mit Journalisten und Journalistinnen klären würde.
Wie lange soll die Ausstrahlung überhaupt dauern?
Ja.
Und welche Zielgruppe hat die entsprechende Sendung?
Sehr wichtig.
Damit
ja.
Wir uns entsprechend auch an diese Zielgruppe richten können.
Ja.
Und wir sollten auch im Vorgespräch schon eben darauf achten, dass auch ein bisschen Distanz wahren. Also auf jeden Fall sollten wir beispielsweise nur Anrede vermeiden. Mhm. Und sollten auch ganz klar festhalten, was unsere eigenen Ziele sind und was wir selbst vermitteln wollen.
Zuerst geht es also darum zu wissen, für welche Sendung der Beitrag geplant ist und welche Länge er haben wird. Ein Wien-Heute-Beitrag dauert meist zwischen 1,5 und 2 Minuten. Dementsprechend kurz und knackig, also pointiert, müssen die Originaltöne sein. Bei einem ausführlichen Porträt sind auch längere Passagen möglich. Wichtig ist auch zu wissen, wie das Setting sein wird, weist Eringard Kaufmann hin. Sie ist freie Radiomacherin und Referentin für aktives Altern.
Ich würde gerne wissen, was das für ein Setting ist.
Ja.
Und wo das stattfindet.
Ja. Ja. Wo du natürlich auch einen Einfluss darauf hast. Also beim Setting ist es so, dass ihr euch genau überlegen solltet, wie möchte ich mich präsentieren. Ja. Weil wenn es ausschließlich um deine Arbeit, deine Bürotätigkeit ginge, dann ist es okay, wenn man das Interview am Schreibtisch macht, obwohl man sich auch am Schreibtisch gerade im Fernsehen überlegen sollte, was ist im Hintergrund zu sehen, möchte ich sehr geschäftig wirken, dann möchte ich nicht zu viel aufräumen und Aktenberge auftürmen.
Passt das Thema nicht zur eigenen Expertise, rät Katharina Reigersberg dazu, einen Kollegen oder eine Kollegin zu empfehlen. Das Seminar Inklusive Perspektive ist eine Kooperation zwischen dem ORF und der Katholischen Medienakademie. Ideengeber ist Franz Josef Hoheinig von der ORF-Abteilung Humanitarian Broadcasting. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete, der auf einen Elektrorollstuhl und ein Beatmungsgerät angewiesen ist, wünscht sich, dass mehr Menschen mit Behinderung vor der Kamera zu sehen sind, und zwar als Expertinnen und Experten. Die Behinderung soll nicht im Fokus stehen. Das wünscht sich auch die Vortragende Katharina Reigersberg, wie sie mir in einem Gespräch in der Pause erzählt.
Also prinzipiell ist es so, dass ich immer von meinen Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern lernen kann. Aber bei diesem Seminar, muss ich sagen, ist es so, dass es bestimmt 50-50 ist. Wirklich ein Geben und Nehmen. Ich kann Ihnen, glaube ich, ziemlich gut beibringen, wie Sie sich vor der Kamera beziehungsweise in einem Radiointerview so verhalten beziehungsweise Ihre Aussagen so gestalten, dass Sie gut bei den Zuhörerinnen oder Zuseherinnen und Zusehern ankommen. Aber es passieren dann einfach so wirklich witzige Situationen, wo wir alle lachen müssen. Wenn ich zum Beispiel sage, sprecht immer so, dass Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen. Und dann sagt mein Seminarteilnehmer, Katharina, ich bin sehr nett, dass du das sagst, aber ich bin von Geburt an blind und habe noch nie in meinem Leben ein Bild gesehen. Also wie soll ich dann in Bildern sprechen? Und dann entstehen einfach ganz spannende Diskussionen. Ich frage dann, ja, wie stellst du dir etwas vor? Beschreibe mal, wie du dir zum Beispiel einen Kinderwagen oder was auch immer vorstellst. Und er hat uns das dann sehr, sehr eindrücklich vermittelt, wie das ist, wenn er sich etwas vorstellt, weil er sagt, dass er seine geistigen Ressourcen so einteilen muss bei einem Gespräch, dass er sich die wirklich interessanten Inhalte herauspickt und dann nachher darüber nachdenkt, wie er sich etwas vorstellen könnte und die Bilder dann so zusammensetzt, Bilder unter Anführungszeichen, dass das für ihn auch einen Sinn ergibt. Und das sind einfach wahnsinnig spannende Eindrücke, auch für mich, ja, weil ich mir dann einerseits denke, warum habe ich diese Frage überhaupt gestellt? Auf der anderen Seite ist es für mich als Journalistin dann auch sehr spannend, wie ich Beiträge künftig so gestalten kann, dass sie auch für Menschen, die zum Beispiel nicht sehen können, gut rezipierbar sind.
Jetzt hast du erzählt, was du von den Teilnehmern und TeilnehmerInnen gelernt hast. Was lernen sie von dir? Was willst du ihnen mitgeben?
Wie sie eine Brücke schlagen können, das ist mir das Allerwichtigste. Wie sie Verständnis für ihre Situation schaffen können und wie sie Vorurteile, die leider in Bezug auf dieses Thema nach wie vor existieren, entgegenwirken können. Also da geht es mir wirklich darum, dass sie sich einerseits fragen, wie viel von meiner persönlichen Geschichte möchte ich preisgeben? Aber wie viel muss ich auch preisgeben, um den Menschen, die zuhören oder zuschauen, zu vermitteln, in welcher Situation sie sich befinden, in welcher Situation sie leben. Ja, das ist eine große Gratwanderung.
Und ein wichtiger Punkt, den ihr heute am Anfang besprochen habt, war das Vorgespräch. Also dass sich beide Seiten einfach klar werden, worum es gehen wird, oder? Dass sich nicht eine Seite von der anderen Seite überrumpelt fühlt.
Ja, das Vorgespräch, das ist wirklich ganz essentiell, weil die wenigsten Interviewten wissen, dass sie ein Recht auf ein Vorgespräch haben. Also das gleicht einem mündlichen Vertrag. Sie haben das Recht zu wissen, für welche Sendung sie interviewt werden. Sie haben das Recht zu wissen, worum es geht, warum gerade sie interviewt werden, wer die anderen interviewten sein werden, wie lange der Beitrag ungefähr ist. Und da machen wir eine Art Checkliste, die Sie dann tatsächlich auch bei Interviewanfragen durchgehen können und sich wirklich gezielt auf das Interview vorbereiten können.
Das ist ja auch unabhängig, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Also das gilt ja echt für alle Menschen, also ein Inklusionsaspekt.
Absolut, also ich mache da auch überhaupt keinen Unterschied. Ja, ich würde mir wünschen, dass sich die Medienberichterstattung dahingehend ändert, dass die Expertise betont wird und nicht die Behinderung. Ja. Ich kenne einen wunderbaren Experten für Liebeskummer, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Warum muss ich ihn immer in einen Beitrag einbetten, in dem es um seine Behinderung geht? Warum kann er nicht einfach wie jeder andere Experte der Psychologie über das Thema sprechen, ohne dass ich jetzt extra betone, welche körperlichen Einschränkungen er hat? Also das wäre einfach schön, dass das Menschen mit Behinderung als Experten das ganze Jahr über so positioniert werden, dass es für die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwann überhaupt keinen Unterschied mehr macht und einfach gleich wird, weil sie auch gleichwertig ist.
Zu lernen, was vor der Kamera gut ankommt und sich mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu vernetzen, ist auch Christian Zehetgruber sehr wichtig. Der 50-Jährige ist Geschäftsführer der Firma Videbis mit über 30 Beschäftigten. Videbis ist lateinisch und bedeutet so viel wie du wirst sehen, du wirst staunen. Einige Menschen hat der Unternehmer auch mit seinem Lebensweg verblüfft, denn er hat von Geburt an eine Seheinschränkung, die im Laufe seines Lebens stärker wurde. Bildung war für den gebürtigen Niederösterreicher ein Schlüssel zum Erfolg, wie er mir im folgenden Gespräch erzählt. Was haben Sie schon mitnehmen können aus dem Seminar mit der Frau Reigersberg?
Also das erste Mal, dass man ein quasi Recht auf ein Vorgespräch hat und welche Themen man da ansprechen kann, also das ist sehr, sehr hilfreich, weil ich habe es schon immer wieder gemerkt, dass ich in Gesprächssituationen hineingekommen bin, wo man dann gedacht habe, ja, also da wäre es jetzt A, gut gewesen, sich besser vorzubereiten, B, vielleicht sich auch eine Grenze zu überlegen, was ich eben nicht ansprechen wollen würde, aber was natürlich dann sozusagen, wenn man ein bisschen überrumpelt wurde, dann halt dann doch passiert ist. Und auch letztlich die Art und Weise, wie man sich auf ein Gespräch vorbereitet, also dass das mehr Struktur hat, war sehr wichtig. Beziehungsweise auch, wie lange sind zum Beispiel bei Nachrichten diese Blöcke. Also das war für mich sehr lehrreich.
Ich fand jetzt auch gerade spannend, wie man seine Botschaften platziert. Also man soll sie nicht stupide wiederholen, man soll sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, oder?
Ja, ich neige nämlich, das habe ich von den Rhetoriktrainern schon mitbekommen, zu sehr vielen verschachtelten Sätzen. Und wenn ich natürlich eine Botschaft habe, die zu stark verschachtelt in zu komplexen Sätzen ist, dann ist es natürlich für die Leute zum Zusammenschneiden ein großes Problem.
Worüber würden Sie gerne mit den Medien sprechen? Was wären so Themen, die für Sie interessant wären?
Also für mich sind die Hauptthemen Inklusion, Barrierefreiheit, wo ich natürlich sehr, sehr lange und sehr viel Expertise habe und sehr lange darin tätig bin. Ich mache auch relativ viel im Bereich Menschen mit Behinderungen, in die Selbstständigkeit zu führen oder zu unterstützen oder es zumindest einmal anzudenken. Auch Empowerment ist ein wichtiger Punkt. Also wenn ich mir meine eigene Lebensgeschichte anschaue, man wollte haben, dass ich eben ursprünglich in eine Sonderschule gehe, um Korbflechter oder Bürstenbinder zu werden. Ja, heute habe ich ein abgeschlossenes Studium und leite ein Unternehmen mit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, es ist wahnsinnig viel möglich mit der richtigen Technologie, mit der richtigen Förderung und mit dem richtigen Mindset. Ja. Und über die Dinge, da könnte ich auch natürlich aus meiner eigenen Betroffenheit oder aus meiner eigenen Erfahrung Leute motivieren, es auch zu probieren.
Das heißt, Sie wollen Barrieren abbauen und sich für inklusive Bildung einsetzen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja. Also gerade jetzt Barrierefreiheit wird jetzt natürlich auch durch das Barrierefreiheitsgesetz, das mit 1.1.25 in Kraft tritt, auch sehr spannend. Damit beschäftigen sich viele Organisationen und Unternehmen noch zu wenig. Das ist das eine. Inklusive Bildung ist natürlich ein Riesenbereich, wo man leider jetzt, ich kann es natürlich nur aus der Sicht der sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schüler sagen, einige Dinge verabsäumt hat. Also es gibt zum Beispiel zu wenig Integrationslehrerinnen und Integrationslehrer. Es ist aber auch die Barrierefreiheit von Unterrichtsmaterialien immer wieder ein Riesenthema.
Also viel zu wenig in Brailleschrift oder was fällt Ihnen da ein?
Brailleschrift ist auch ein Thema, aber gerade jetzt, wenn es zum Beispiel um die Vermittlung von grafischen Inhalten für hochgradig sehbehinderte oder blinde Kinder geht, das ist natürlich komplex, die Aufbereitung. Man muss ein bisschen Computer-Know-how haben, man braucht teilweise halt, was weiß ich, Schwellpapier oder alle diese Dinge. Und da das komplex ist und teilweise die Infrastruktur nicht da ist, beziehungsweise dann halt auch nicht die Ressourcen da sind, lässt man dann diese Dinge einfach weg. Und das ist nicht gut für die Zielgruppe.
Wie würden Sie sich wünschen, dass über Barrierefreiheit berichtet wird?
Der Haupttenor muss sein, dass Barrierefreiheit nicht nur unter Anführungszeichen, was eh eine große Gruppe ist, für die 15% der Menschen mit irgendwelchen Formen von Beeinträchtigungen da ist, sondern dass Barrierefreiheit allen was bringt. Zum Beispiel, nehmen wir mal barrierefreies Web her. Ein barrierefreies Web bringt einmal 100% der Menschen was, weil es wird auch von den Suchmaschinen belohnt, wenn man eine Internetseite sehr gut strukturiert aufbaut. Das wird von Google belohnt. Das heißt, wenn ein Unternehmen, eine Organisation keine barrierefreie Homepage hat, dann grenzt es quasi nicht nur die 15% von Menschen mit Behinderungen aus, sondern es verliert auch ein bisschen Anteile von den restlichen 85%. Natürlich Barrierefreiheit im Bereich von Bauen oder auch von strukturierten Navigieren durch ein Gebäude. Das sind alles Themen, ja, die sehr, sehr wichtig sind.
Nun gehen wir also in Medias Res. Oswald Völlerer, Mitglied des Leitungsteams des Selbstvertretungszentrums People First, wird mit Christian Zehetgruber über sein Leben sprechen. Zuerst gilt es, die richtige Aufnahmeposition zu finden.
Mikrofon in die Hand nehmen. Man hält das Mikrofon so fest in der Hand. Und wenn du sprichst, schau, das soll so eine Verlängerung, so ein Schritt sein. So ungefähr. Ja? 15, 20
Zentimeter. Einmal ein herzliches Willkommen zu unserem Interview. Ich möchte gerne von dir persönlich oder von ich will persönlich über Sie wissen, wie Sie heißen und wo Sie geboren sind.
Ja, ich bin der Christian Zedgruber und ich bin in Tulln geboren, das ist in Niederösterreich. Und dort bin ich auch aufgewachsen.
Und welches Schuljahr haben Sie hinter sich gebracht?
Also meine schulische Ausbildung war, ich habe halt die Volksschule in Kirchberg am Wagram besucht, dann die Hauptschule und während der Hauptschule ist meine Sehbeeinträchtigung eben ja, schlechter geworden. Und dann wollte man mich halt in eine Sonderschule schicken. Gott sei Dank hat sich meine Mutter da sehr gut eingesetzt und hat dann gesagt, dass ich eben unter Anführungszeichen nur eine Sehbeeinträchtigung habe. Und deswegen bin ich dann eben in die Sehbehindertenschule gekommen. Später habe ich dann eben ein Gymnasium besucht. Auch das war nicht so ganz leicht, weil ich von manchen Gymnasien eben zwar nicht abgelehnt wurde, aber nicht willkommen war. Und Gott sei Dank habe ich dann erfragt, dass es das Stiftsgymnasium eben in Melk gibt. Die hatten schon Erfahrung mit sehbeeinträchtigten und blinden Personen. Und dort habe ich dann sehr, sehr gut integriert meine Schule gemacht. Und auch
und eine Frage ist, wie Sie von der Schule ausgetreten sind und in welche Berufserfahrung sind Sie dann eingestiegen?
Also ich habe eigentlich schon zwischen der 7. Gymnasium und 8. Gymnasium ein Ferialpraktikum gemacht, genau bei der Firma, die ich jetzt als Geschäftsführer leite. Und da dürfte ich mich relativ geschickt angestellt haben, weil die haben wir dann während des letzten Gymnasiumjahres und dann auch während meines Studiums, haben wir die schon dann einen Werkvertrag angeboten. Das heißt, ich habe unter der Woche ganz normal die Schule besucht und am Abend und an den Wochenenden habe ich dann eben für die Firma so Softwareentwicklungsprojekte gemacht oder eben ganz komplexe Kundenanlagen betreut. Und nach der Matura war es ja auch wieder, wo kannst du, also ich wollte eben Mathematik und Informatik studieren und das war dann in Wien leider auch nicht so möglich, aber da habe ich dann auch wieder durch einen glücklichen Zufall erfahren, dass es eben einen Modellversuch für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen in Linz gibt. Und es hat dann auch wunderbar funktioniert. Also ich war dann in Linz eben auf der Johannes Kepler Universität, habe dort studiert, war von Montag bis Donnerstag beim Studium und habe dann eben Freitag, Samstag, manchmal auch Sonntag dann in der Firma eben weiter meine Kunden betreut, beziehungsweise halt auch so an der Software weiterentwickelt.
Bitte konzentriere dich drauf, wirklich auf die persönliche Geschichte. Also jetzt nicht nur Beruf, weil ich habe das Gefühl, das ist so eher so eine der Inseln, auf die der Präsidenten gerne auch und leicht springt, weil darüber redet er eh.
Wie gehst du mit einer Sehbehinderung um? Wie fühlt man sich da? Hat man dann Schwierigkeiten, Freunde zu finden oder Freundinnen?
Naja, wie ich als Kind aufgewachsen bin am Bauernhof zu einem Großteil, ist mir die Sehbehinderung gar nicht so stark aufgefallen. Also ich konnte Rad fahren, ich konnte Fußball spielen und gar nicht schlecht. Ich konnte sogar Tischtennis spielen. Das ging irgendwie gerade noch mit sehr viel Konzentration. Und da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Wie ich natürlich dann in die Schule gekommen bin, die Texte mehr und kleiner geworden sind, dann haben eigentlich die Probleme los, haben die angefangen. Und was halt dann sehr schnell entsteht, wenn du durchaus sportlich bist, dich sehr sicher bewegst in einem Raum und du dann aber nicht lesen kannst, dann bist du relativ schnell abgestempelt, der kann ja nicht so stark sehbehindert sein, weil Radl fahren kann er ja, aber lesen kann er nicht. Dann hat man immer so gleich diesen Stempel, man ist halt nicht intelligent. Ja. Und darunter habe ich schon ein bisschen gekiefelt, weil ich natürlich auf der einen Seite wer diese Rechenkaiser und was man halt so in einer Schule spielt, war ich ziemlich gut. Beim Lesen habe ich mir extrem schwer getan. Habe ich natürlich dann auch, weil es mich sehr angestrengt hat, nicht gerne gemacht, gebe ich auch zu. Und dann wollte man mich eben in die Sonderschule stecken, so nach dem Motto, ja, da hast du dann weniger Texte und dann brauchst du auch nicht so viel lernen, weil ich kann ja sowieso nur Korbflechter, Bürstenbinder oder Masseur werden und für was das quasi sich so anstrengen. Ja. Und Gott sei Dank hat meine Mutter da gesagt, na, das will sie eigentlich nicht haben und hat mich dann zu einer Sehbehindertenschule gebracht und das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. Und dort habe ich das erste Mal in meinem Leben so ein Bildschirmlesegerät gesehen. Also so einen riesen Kasten mit einer Kamera drin. Und mit dem konnte man halt den Text dann so groß machen, dass ich ihn wieder lesen konnte. Die waren damals natürlich noch sehr, sehr wenig technisch im Vergleich zu heute. Konnten noch nicht Farbe darstellen. Das heißt nur schwarz-weiß. Das heißt, Comics-Hefte oder sowas hat mich überhaupt nicht interessiert, weil, um ehrlich zu sein, das hat scheußlich ausgeschaut auf diesen Bildschirmen. Das heißt, ich habe mich konzentriert auf das Lesen von Texten. Und ich habe damals mit 11 Jahren angefangen, Bücher zu lesen, aber vor allem Wörterbücher und Enzyklopädien. Das war, wo viele gesagt haben, das interessiert ja einen 11-Jährigen nicht, mich schon. Und habe dann tatsächlich, und das war eines der Weihnachtsgeschenke neben Lego, auf die ich mich am meisten freute, ich habe damals einen 20-bändigen Brockhaus, diese Taschenbuchausgabe bekommen und ich liebte die.
Neben dem Hunger nach Information dürstete es Zehet Gruber auch nach sportlicher Aktivität. Als Jugendlicher mit Seheinschränkung liebte er es, Tischtennis zu spielen. Auch hier fand er ein passendes, wenngleich etwas ungewöhnliches Hilfsmittel.
Zum Tischtennis noch eine lustige Geschichte. Irgendwann so mit 10 Jahren ist das Tischtennis immer beschwerlicher gewesen. Und dann war ich auf einem Jungscherlager auf einer Kinderdisco. Das hat mich fasziniert. Da waren irgendwie so Lampen und wenn du dann irgendwas Helles getragen hast, dann hat das so ganz stark geleuchtet. Und ich habe das meinem Papa dann erzählt und habe gesagt, du Papa, ich habe keine Ahnung, was das da war in der Disco, in der Kinderdisco. Aber wenn ich meine weißen Schuhbänder und, keine Ahnung, irgendein weißes T-Shirt, das hat ganz stark geleuchtet. Sagt er, er glaubt, er weiß, was das ist. Weißt was? Wir fahren zum Elektriker hin. Sind dann nach Kirchberg zum Elektriker gefahren und haben ihm versucht zu erklären, was ich da gehabt habe. Und er sagt, ja, das heißt Schwarzlicht. Aha, Schwarzlicht. Dann haben wir so Schwarzlichtlampen gekauft, so Neonröhren, haben die dann in der Garage montiert. Und genau den Tischtennistisch unter diesen Schwarzlichtlampen hingestellt. Und was hat man dann super gesehen? Das Netz, die Linien und den Ball. Und die Regel war, dass die Jungs und natürlich auch ich selber, die mit mir spielen, dürfen natürlich jetzt keine weißen T-Shirts tragen, sondern halt irgendwas anderes. Und so konnte ich dann zumindest bis zu meinem, glaube ich, 17., 18. Lebensjahr noch Tischtennis weiterspielen.
Doch irgendwann gingen Tischtennis und Fußball aufgrund der Behinderung nicht mehr. Zehet Gruber stieg in den Behindertensport ein. Ihn zog es unter anderem zum alpinen Skifahren. Heute spielt er als Hobby noch Blindentennis und er verbringt gerne Zeit mit seiner Familie. Vom Interviewtraining im 1. Bezirk wechseln wir nun in die Räumlichkeiten der Austria Presseagentur im 6. Bezirk. Mit einem Praktikum im Rahmen der KMA-Ausbildung startete Maria Scholl bei der APA. Seit 2010 ist sie Teil der APA-Redaktion. 2018 wurde sie Chefin vom Dienst und ein Jahr später stellvertretende Chefredakteurin, eine Position, in der sie zentrale Struktur- und Technologieprojekte im Newsroom verantwortete. Seit Herbst 2023 ist sie als erste Frau in der Geschichte der APA Chefredakteurin. Manuel Sonnleitner hat Maria Scholl im APA Media Lab getroffen, um mit ihr über ihre Pläne, über Echtzeitberichterstattung und über künstliche Intelligenz im Journalismus gesprochen. Zunächst stellt sich die Frage, wie sich die APA für Maria Scholl verändert hat.
Die APA verändert sich permanent, weil sich die Anforderungen der Medienbranche an den zentralen Nachrichtendienstleister permanent verändern. Die Medienbranche hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark verändert. Sie hat sich vielleicht manchmal zu wenig verändert, gemessen an den veränderten Umständen, oder zu wenig schnell. Aber die APA trägt in gewisser Weise in sich das Paradoxon einer einerseits sehr, sehr stabilen Leistung, die auf einem sehr stabilen und eigentlich seit dem Zeitpunkt unserer Gründung vollkommen unveränderten Wertekanon basiert. Und ich glaube auch, dass man die wesentlichen Leistungen der APA, nämlich einen ausgewogenen, zuverlässigen, unabhängigen, schnellen Agenturqualitätsjournalismus zu liefern, Tag für Tag, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und damit Schnittstelle zu sein für den internationalen Agenturverkehr, den internationalen Nachrichtenverkehr, aber gleichzeitig auch Österreich eigentlich grundlegend zu covern. Das hat sich nicht verändert. Aber was sich sehr stark verändert hat, sind die Formate, in denen wir das tun, die digitalen Angebote, in denen wir das tun. Wir haben natürlich uns von einer Textagentur zu einer komplett multimedialen Agentur entwickelt. Und wir haben gerade in den letzten Jahren unser Portfolio in der APA-Redaktion stark Richtung Technologiedienstleistungen, Technologielösungen, künstliche Intelligenzlösungen ausgebaut. Also sprich, wir verstehen uns nicht mehr nur als Content-Lieferant, sondern wir verstehen uns als Nachrichten-Rohstoff-Lieferant für alle Veredelungs- und Weiterverwertungsmechanismen, die unsere Kunden, die unsere Medienkunden brauchen. Und das verändert natürlich unser Leistungsportfolio ganz massiv. Und da sind auch sehr rasche Veränderungszyklen und das wird auch nicht abreißen.
Und wie haben Ihre Erfahrungen in verschiedenen Rollen Ihre Sicht auf die Nachrichtenberichterstattung geprägt?
Also es ist sicher ungewöhnlich, dass es ist definitiv ungewöhnlich, nicht nur im Agenturjournalismus, sondern insgesamt in der Medienbranche, dass eine Chefredakteurin aus dem Kulturressort kommt. Das ist bei mir der Fall. Das bringt bestimmt mit sich, dass ich vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf Themen sozusagen abseits des unstrittigen Nachrichten-Mainstreams habe, also durchaus auch für Nischenthemen irgendwie gerne zu haben bin. Es hat sicher auch damit zu tun, dass mir Sprache, dass mir Erzählung ein Anliegen ist, weil einfach das im Feuilleton einen anderen Stellenwert hat. Ich bin aber jetzt doch auch schon seit einigen Jahren als Newsmanagerin und sozusagen im Zentrum des Newsrooms tätig und das war ein starker Wechsel, damals sozusagen aus dem Fachressort zu kommen, in die Mitte des Newsrooms zu wechseln und diese Metaebene zu bekommen darauf, wie die ganzen Mechaniken des Newsrooms zusammenwirken, wie wir uns auch als Organisation stärker flexibilisieren, wie wir als Organisation auf Ereignisse reagieren und uns hier letztlich als eine Redaktion begreifen, wo jeder Einzelne eigentlich ein wesentlich größeres Stärken- und Fähigkeitsportfolio hat, als wir das vielleicht früher von uns selbst angenommen hätten.
Und was konnten Sie von Ihrem Vorgänger mitnehmen und welche Akzente wollen Sie jetzt setzen? Gibt es da konkrete Projekte wie zum Beispiel den Klimajournalismus?
Ich kann von meinem Vorgänger deshalb so viel mitnehmen, nicht nur, weil er das super gemacht hat, sondern weil wir ja eigentlich während seiner gesamten Amtszeit gemeinsam gearbeitet haben. Ich war seine Stellvertreterin mehr oder weniger von Anfang an. Und wir haben sehr flache Hierarchien in der APA. Wir haben in der Chefredaktion sehr stark als Team gearbeitet und das wird auch bei mir der Fall sein. Von daher sind ganz viele Schwerpunkte, die mein Vorgänger gesetzt hat, beispielsweise die Etablierung des Klimateams und die Stärkung unserer Klimaberichterstattung, sind Unterfangen, bei denen ich von Anfang an dabei war, die ich von Anfang an sozusagen mit konzipiert habe. Von daher geht das natürlich weiter, nehme ich das weiter mit. Auch einige der Änderungen, die jetzt anstehen, sind in Wirklichkeit, selbst wenn sie jetzt erst anstehen, schon in der Amtszeit meines Vorgängers irgendwie als Idee entstanden. Das betrifft zum einen unseren neuen Live-Desk. Wir haben im Zentrum des Newsrooms jetzt einen neuen Dreh- und Angelpunkt für die Echtzeit- und Live-Berichterstattung, die über den gesamten Newsroom gestreckt ist. Wir haben begonnen mit einer neuen Inhaltsbeschlagwortung nach User Needs, also nach Nachrichtennutzungsbedürfnissen. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen gelegen ist und nach wie vor tut. Wir werden aber, und das ist etwas, was man nach außen dann sehr viel stärker wahrnehmen wird, wir werden im Lauf des nächsten halben Jahres unsere zentrale Auslieferungsplattform, den APA Online Manager, ablösen durch den APA Newsdesk. Das wird nur verändern, wie wir unsere Inhalte präsentieren, sondern es wird auch verändern, wie wir sie produzieren. Wir werden eine sehr viel stärker an Themen orientierte Berichterstattung haben und nicht mehr sozusagen nur dieses chronologische Tickern, sondern wirklich eine über Themen integrierte multimediale Berichterstattung. Und es wird natürlich der Newsdesk auch alle die Themen in sich auffangen und für uns darstellen, die uns begleiten, von durchwegs mit künstlicher Intelligenz angereichert, einem klaren Versprechen von Echtzeit und Transparenz. Also es ist uns ganz wichtig im Newsdesk, immer zu zeigen, was wir tun und wann wir es tun. Also wir werden dort auch unsere gesamte Planung für unsere Kundinnen und Kunden in Echtzeit sichtbar machen. Wir haben dort ein neues Datenmodul, wo wir in Zukunft auch journalistisch aufbereitete Daten als Produkte anbieten und natürlich sämtlichen journalistischen Content, der auf Basis von Daten entsteht. Und das spiegelt ein Stück weit schon auch wieder, was sich im Newsroom sozusagen noch hinter verschlossenen Vorhängen in den vergangenen Jahren getan hat. Beispielsweise im Bereich Daten, wo wir das Ressort Data and Graphics ins Leben gerufen haben, oder eben auch im Klimabereich, weil in diesem Datenmodul ist zum Beispiel eines unserer großen ersten Themen ist der Datenpunkt Klima, wo wir eine große Klimadatenplattform aufgebaut haben jetzt im vergangenen Jahr, die dann auch nächstes Jahr live geht. Also da werden dann bestimmte Dinge, an denen wir schon länger arbeiten, auch sichtbar.
Wenn Sie jetzt sagen, es geht jetzt mehr auch um Echtzeit und so weiter, wie schaffe ich es dann, diese Fakten auch zu checken? Also wie wichtig ist Faktenchecken und gerade in so einer aufgeheizten Stimmung wie jetzt eben mit Nahost, wie machen Sie das?
Also Faktenchecken ist ja grundsätzlich eine Grundaufgabe des Journalismus. Wir streichen das normalerweise nicht so heraus, weil wir davon ausgehen, Journalismus besteht daraus, dass man das berichtet, was man überprüft hat oder was man zumindest mehrfach gecheckt hat. Ich würde sagen, das sind verschiedene Zugänge zu dem Thema. Das eine ist, Journalisten berichten über das, was passiert, über das, was sie für relevant erkennen und müssen im Zuge dieser Berichterstattung die Fakten checken. Das ist bei manchen Situationen, etwa in Kriegssituationen, gerade in Situationen, wo es schwer ist, eigene Berichterstattung, aber auch es wenig direkten Zugang für internationalen Journalismus gibt, beispielsweise in Gaza, ist das ganz besonders herausfordernd, erfordert ganz besonders viel Vorsicht und auch ein Bekenntnis zu Unsicherheit. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir als Journalisten dann, wenn wir etwas tatsächlich nicht sicher wissen oder etwas nicht überprüfen konnten, dass wir das, Stichwort Transparenz, auch ganz offen zugeben. Das andere, wenn es um Faktenchecken geht, ist, was sich in vielen Organisationen, Nachrichtenorganisationen unter dem Titel Fact-Checking in den vergangenen 2-3 Jahren etabliert hat. Das sind spezifische Teams, auch wir haben eines, die Behauptungen überprüfen. Der Ausgangspunkt von Fact-Checking-Teams ist aber nicht notwendigerweise das, was in der Welt passiert, sondern es ist das, was in der Welt der sozialen Medien behauptet wird. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Startpunkte. Das heißt, unsere Fact-Checking-Teams, die sind nicht live und in Echtzeit unterwegs, die sind mit sehr viel Sorgfalt unterwegs, die sind mit sehr viel Zeit auch deshalb ausgestattet, weil sie ihre Recherchen genau dokumentieren in den Fact-Checks. Und ihr Ausgangspunkt ist eben nicht das Weltgeschehen, sondern ihr Ausgangspunkt sind Behauptungen in den sozialen Medien, die wir dann checken und wo wir auch innerhalb dieser sozialen Medien bei der Behauptung an sich dann unsere Bewertung dazu abgeben, ob es sich da um eine falsche Information handelt oder nicht.
Das wird ja immer schwieriger, auch mit KI zum Beispiel, dass gefälschte Videos von Politikern auf den Markt kommen. Ist es dann noch schwieriger oder wie geht man dagegen dann vor?
Das ist definitiv noch schwieriger und das ist einfach etwas, wo man immer am Ball bleiben muss, wo wir unsere eigenen KI-Werkzeuge für die Verifikation auch immer nachschärfen müssen. Wir haben da das Glück, dass wir ein äußerst technologieaffines Unternehmen sind, mit einer eigenen Technologiefirma im Haus. Und unser Fact-Checking-Team und Verification-Team war von Anfang an auch sehr, sehr stark technologisch versiert aufgestellt. Aber man muss schon ganz klar zugeben, das ist eine Verfolgungs- und Aufholjagd in diesem Bereich, wo eine massive Professionalisierung von Falschinformationen da ist, sowohl mittels KI, aber auch, wenn wir uns anschauen, wie viel wichtiger Falschinformation in bestimmten politischen Programmen und für Propagandainstrumente geworden ist. Das ist tatsächlich eine Säule. Im Fall von Gaza oder im Fall der Ukraine ist es eine Säule der Kriegsführung. Und von daher geht das natürlich mit einem massiven Investment und daher mit einer massiven Professionalisierung einher. Und da müssen wir immer versuchen, dem dicht auf den Fersen zu bleiben. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir uns als Journalisten darüber beklagen, dass man sich zu wenig dafür interessiert, was wir über die Welt berichten, wenn wir nicht gleichzeitig die Hausübung machen und falsche Informationen ganz vehement und auch ganz aktiv, proaktiv entgegentreten.
Und gibt es schon konkrete Projekte, wo die APA die KI nutzen wird?
Ja, jede Menge. Wir nutzen KI auch schon lange. Wir haben schon vor der, ich sag mal, breiten Revolution durch ChatGPT haben wir ganz, ganz viel im Bereich Textautomatisierung und künstliche Intelligenz bereits getan. Wir haben jetzt bei der EU-Wahl ist unser 5-jähriges Jubiläum der automatisierten Wahlberichterstattung, wo wir mittels einer auf einem Regelwerk, also einer Art Lückentextverfahren basierenden künstlichen Intelligenz, Wahlergebnisse bis in Gemeinden hinein skalieren. Und jetzt mit der neueren, mit der generativen AI, die auf Large Language Models basiert, sind wir natürlich auch dabei, verschiedenste Anwendungen sowohl für uns, aber auch für unsere Kunden zu entwickeln. Also wir haben beispielsweise den Upper Text Assistant, der eine Art KI-Toolkit für den redaktionellen Alltag ist. Ich kann damit meine Titelvarianten erstellen, ich kann Texte kürzen. Ich kann ein Lektorat beispielsweise nicht nur Fehler finden, sondern auch stilistische Ausrutscher mir hier finden bzw. vorschlagen lassen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen, die allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, die immer als Hilfeleistung, als Assistenzleistung verstanden werden. Das heißt, unser Prinzip ist immer human in control, also der Mensch steht in der Regel am Anfang und auch am Ende eines redaktionellen Workflows, der dann KI unterstützt ist. Was wir auch machen, und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wir legen ganz, ganz großen Wert darauf, dass wir immer, wenn es um KI geht, auch um Datensicherheit und Datenschutz uns sehr gut kümmern. Das heißt, wir haben intensiv gearbeitet an KI-Richtlinien. KI-Richtlinien einerseits dafür, wie müssen die Daten gehalten sein, welche Daten dürfen wir überhaupt erheben und damit arbeiten und speichern. Wir legen sehr großen Wert auf den Schutz auch unserer eigenen Daten, also sprich unseres Contents und unserer Archive, dass der nicht von den internationalen Technologiekonzernen für das Trainieren von Large Language Models verwendet wird. Und wir leisten in diesem Bereich auch sehr viel Aufklärungs-, Trainings- und Schulungsarbeit. Das heißt, eine wichtige Säule unserer KI-Bemühungen ist auch AI-Literacy für unsere Kunden anzubieten. Das heißt, auch in unserem Schulungs- und Fortbildungsportfolio spielt das eine ganz wesentliche Rolle. Vor allem aber sehen wir KI durchaus auch als Chance oder auch als Notwendigkeit für die österreichische Medienbranche, sich hier ihre eigenen vertrauenswürdigen Anwendungen zu bauen, die auch auf unseren eigenen vertrauenswürdigen Daten basieren. Das heißt, ganz wichtig ist für uns auch eine Wissensinfrastruktur zu schaffen, also Datenbanken zu schaffen, wo österreichische Personen, österreichische Institutionen, auch einfach die österreichische Sprache in einer Weise abgebildet ist und in einer vertrauenswürdigen, journalistisch gecheckten Weise abrufbar ist, dass man eben Algorithmen, dass man was für KI-Anwendungen auch immer auf diesen Daten trainieren kann. Und dieses sozusagen dieses vertrauenswürdige Versprechen, das wir ja mit unserer Berichterstattung Tag für Tag abgeben, eben auch sich auf den KI-Bereich ausweitet.
Es gibt ja auch schon Projekte von der APA, dass man vereinfachte Textsysteme hat, dass Leute das einfacher verstehen, komplexe Themen. Ist da auch schon mehr gemacht worden in letzter Zeit?
Also das ist ein Bereich, wo wir vor allem dadurch wachsen, dass immer mehr unserer Kunden auf die Idee kommen, dass das eine gute Sache ist. Ja. Also wir wachsen hier, indem wir mehr Kunden haben, die das dann auch einbinden bei sich, diese Nachrichten in einfacher Sprache. Wir haben das ja auch immer wieder zu Spezialthemen. Also wenn ein Thema aufsteht, das wir bis für besonders relevant halten gesellschaftlich, dann machen wir auch Sondereditionen dazu. Wir hatten die Nachrichten in einfacher Sprache während der Corona-Pandemie auch in verschiedenen, in Österreich gängigen Fremdsprachen. Und das ist etwas, wo wir gerne auch noch mehr machen würden, aber das ist natürlich immer sozusagen ein Abwägen, was auch mit dem Interesse und dem Bedarf bei unseren Kunden einhergeht. Und wir bieten aber auch im Bereich einfache Sprache mittlerweile Schulungen, Seminare und Workshops an, die auch sehr gut angenommen werden, weil immer mehr Institutionen, aber auch Firmen erkennen, dass die sprachliche Hürde für sehr, sehr viele Menschen wirklich nicht zu unterschätzen ist und dass sie mit bestimmten Informationen sich selbst einen Gefallen tun, wenn sie einfach breiter zur Verfügung stellen.
Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
Mehr über den journalistischen Werdegang von Maria Scholl erfahren Sie in der Radio Werklang-Sendung aus dem Juli 2021 mit dem Titel »Journalismus in Echtzeit«. Diese Sendung finden Sie auf www.kma.at/produktionen/werklang. Zum Abschluss noch einige Nachrichten in eigener Sache. Der nächste studienbegleitende KMA-Kurs Journalismus als Beruf startet im Frühjahr 2024 und besteht aus 65 Kurstagen, verteilt auf 3 Semester. Bewerbungen sind bis 28. Februar 2024 möglich. Außerdem gibt es den neuen Kurs Medienfit für Berufstätige. In 3 Modulen erhalten Interessierte unter anderem Einblick in die Themen Storytelling, Bewegtbild und Podcast. Die Anmeldung läuft bis Mittwoch, 20. Dezember. Start ist im Jänner. Die Module sind an Freitagnachmittagen und Samstagen geblockt und es können auch einzelne Module gebucht werden. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.